Alltags Rassismus ist in Dresden immer noch an der Tagesordnung. Leider. Keine rassistische Tat darf vergessen werden. Keine.
So ein Mist. Passiert sowas. So ein Idiot.
Ich habe kein Verständnis für Rassismus und ich habe auch kein Verständnis für das, was für diesen Menschen, der das gemacht hat. Und wie er das gemacht hat.
Dann bedeutet das auch, dass wir miteinander respektieren. Und dann glaube ich auch, dass wenn wir etwas verändern möchten, es geht nicht allein, es geht nur zusammen.
Solche Tage dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Das war so eine starke Frau, die Mauer.
Sie war eine starke Frau, die Mava. Ein Feature zum Gedenken an Mava El-Sherbini von Lisa Gulich, Janine Krenz und Theo Treise.
Am 1. Juli 2009 wird Mava El-Sherbini im Saal 10 des Dresdner Landgerichts aus rassistischem Hass von Alex Wiens ermordet. Der Tod dieser jungen Frau aus Ägypten zerstörte das Glück einer jungen Familie, die auf ihrem Lebensweg in Dresden Station machte. Ihr Mann, Elvi Okkas, promovierte am renommierten Max-Planck-Institut für molekulare Zellbiologie und Genetik. Mava El-Sherbini studierte Pharmazie in Ägypten und absolvierte ein Praktikum in einer Dresdner Apotheke. Sie war im dritten Monat schwanger und ihr Sohn Mustafa besuchte den Kindergarten. Doch an diesem 1. Juli 2009 veränderte sich alles. Und der plötzliche Tod von Mava El-Sherbini riss eine unwiderrufliche Lücke in das Leben von Angehörigen, Freundinnen und Kolleginnen. Die Trauer über diesen Verlust wird sie ihr Leben lang begleiten und ist jedes Jahr zum 1. Juli besonders präsent und in großem Ausmaß spürbar.
Margarete Scharf ist die ehemalige Chefin von Mava El-Sherbini in der Apotheke am Sachsenbad. In der Pieschner Apotheke absolvierte Mava El-Sherbini ihr Praktikum, welches sie für die Anerkennung als Pharmazeutikerin brauchte. Margarete Scharf erzählt über sie.
Mava hat sich beworben bei uns im Frühjahr als Pharmaziepraktikantin, weil sie fertige Apothekerin in Ägypten war, aber natürlich, um in Deutschland zu arbeiten, eine deutsche Anerkennung brauchte. Also man muss, wenn man aus dem Nicht-EU-Ausland kommt, dieses Praktikum machen, wie auch alle deutschen Pharmaziestudenten und deutschen Gesetze lernen, ganz klar. Gut. Ich hatte einen Praktikanten, ich brauchte keinen mehr, ich habe ja abgesagt. 2 Monate später oder so hat sie nochmal angerufen und hat gemeint, ich habe keine Stelle gefunden und so und sie ist schwanger und sie würde das gerne, bevor das Kind kommt, dieses Praktikum da machen, das musste sie 6 Monate machen. Nein, Gottes Willen. In Gottes Namen machst du das halt, ja? Habe ich sie noch dazu genommen als zweiten Praktikanten. Eigentlich war es für mich zu viel gewesen, aber sie hat mir auch irgendwie leid getan. Und sie war sehr sympathisch, sie war offen. Mir ist sie in Erinnerung als unauffällige, zurückhaltende junge Frau, aber nicht schüchtern, sondern einfach normal. Ganz, ganz normal. Den Kunden gegenüber auch. Eine Frau, wie sie auch in Frankreich oder in Amerika hätte leben können. Nichts Besonderes, also nichts, was einem aufgefallen wäre. Ganz normale, nette Kollegin, mit der man gut zusammenarbeiten konnte, völlig unkompliziert. Was Besseres kann man eigentlich nicht sagen.
Olga Sperling ist Mitarbeiterin beim Ausländerrat Dresden. Sie koordiniert den interkulturellen Frauentreff im Johannstädter Kulturtreff. Olga Sperling hatte ihren ersten Arbeitstag, zufällig am 1. Juli 2009. Dem Tag, an dem Mava El-Sherbini ermordet wurde. Der Frauentreff entstand infolge von Mava El-Sherbinis Mord. Er war ein wichtiger Ort für die Trauerarbeit der muslimischen Frauen aus dem Stadtteil. Olga Sperling berichtet aus Gesprächen mit diesen Frauen.
Die Frauen berichteten über die Marwa als über eine sehr mutige Frau. Die haben auch über eine sehr helle Frau, die ihren schwierigen Weg hier gegangen ist, einfach die ganz lange nach einem Praxisort gesucht hat Und sie erzählten, dass keine einzige Apotheke hier in dem Stadtteil sie nehmen wollte. Und dass sie auch den weiten Weg in Anspruch genommen hat. Sie ist quasi bis auf Wurzner Straße, glaube ich, ist die Apotheke. Ja, und die war schwanger und hat quasi das Kind immer in die Kita gebracht, ist den weiten Weg gefahren und war aber trotzdem freundlich, hat das immer in Anspruch genommen, die ganzen Schwierigkeiten. Die Frauen haben sie auch bewundert und die haben gesagt, sie war immer so freundlich und hat immer gesagt, ja, ich will hier unbedingt meine Papiere anerkennen lassen durchs Praktikum, ich will unbedingt hier als Apothekerin arbeiten, trotz Kopftuch oder mit dem Kopftuch, also mit einem neuen Bild. Und war schon traurig, dass sie hier in der Umgebung, auch in der Altstadt, keine Praxisstelle gefunden hat. Darüber berichten die Frauen. Und wenn man der Frau Scherbini im Kindergarten begegnete, war sie immer fröhlich und freundlich und war öfters auf dem Spielplatz mit anderen Frauen und war immer nett und korrekt zu den anderen. Und die Frauen konnten sich auch nicht erklären, wie zu dieser heftigen Auseinandersetzung kommen konnte überhaupt. Und sie haben sie auch bewundert, dass sie auch Polizei gerufen hat und sich auch gewehrt hat. Und das sagen sie, das war so eine starke Frau, die Marwa. Und sie hat uns auch so viel Mut gegeben. Mut, sich doch an der Gesellschaft zu beteiligen und doch den Weg zu gehen hier in der neuen Heimat.
Den Weg zu gehen hier in der neuen Heimat. Dieser Weg führte Marwa El-Shabini dazu, sich der Mittel des Rechtsstaates zu bedienen. So ließ sich Marwa El-Shabini die Beleidigung von Alex Wiens nicht gefallen und rief die Polizei.
Am Donnerstag, den 21. August 2008 gegen 19 Uhr, ging Marwa El-Shabini noch einmal mit ihrem damals zweijährigen Sohn Mustafa hinaus zum Spielplatz in die Hopfgartenstraße. Als die Ägypterin ankam, war noch einiges los. Kinder spielten im Sandkasten, Mütter und ein Vater passen auf. Alex Wiens saß auf einer Schaukel, neben ihm auf einer zweiten seine Nichte. Marwa El-Shabini bat den Mann, seine Schaukel für ihren Sohn freizugeben. Doch Alex Wiens beleidigte und beschimpfte die Frau sofort. Der Anlass dafür war offenbar ihr Kopftuch. In seinen Hasstriaden machte Wiens auch nicht davor Halt, Mustafa massiv zu beschimpfen. Irritierte Zeugen auf dem Spielplatz versuchten, den aufgebrachten Mann zu beruhigen. Der Mann wurde nur noch wütender und lauter. Marwa El-Shabini rief die Polizei. Erst denen gelang es, Alex Wiens noch etwas zu beruhigen. Anders als viele andere Menschen, die alltäglich wegen ihres Glaubens, ihrer Hautfarbe oder ihres Aussehens schräg angesehen, beleidigt oder angefeindet werden, war Marwa El-Shabini nicht bereit, die derben Attacken von Alex Wiens hinzunehmen. Sie stellte einen Strafantrag wegen Beleidigung.
In einem ersten Verfahren wurde der Täter wegen Beleidigung zu einer Geldstrafe von 330 Euro verurteilt. Gegen diesen Strafbefehl legte Alex Wiens Einspruch ein. Im Oktober 2009 folgte die entsprechende Hauptverhandlung. In dieser wurde der Täter zu einer Geldstrafe von 780 Euro verurteilt. Wie angekündigt, verweigerte Alex Wiens sich seiner Geldstrafe. Infolgedessen kam es am 1. Juli 2009 zu einem Berufungsprozess am Landgericht Dresden.
Der 1. Juli 2009 ist ein sonniger Mittwoch. Um 9.30 Uhr beginnt der Berufungsprozess gegen Alex Wiens. Elvi Okas und ihr Sohn Mustafa begleiten Marwa El-Shabini bis in den Saal 10. Mustafa hat Fieber und ist deshalb nicht im Kindergarten. Es ist kurz vor 10.30 Uhr, als die Zeugin Marwa El-Shabini mit ihrer Aussage fertig ist. Sie nimmt ihren Sohn an die Hand und will gehen. Ihr Ehemann Elvi Okas folgt. Die Stimmung ist völlig entspannt. Da spricht der Angeklagte Alex Wiens die junge Frau noch einmal direkt an. Warum lebe sie denn überhaupt in Deutschland und nicht in Ägypten, fragt er. Was habe sie hier zu suchen? Das Gericht bittet Marwa El-Shabini noch einmal an den Zeugentisch. Noch einmal stellt Wiens seine Fragen. Die Zeugin lächelt den Angeklagten an und will ihm auch auf diese persönlichen Fragen antworten. Doch der vorsitzende Richter lässt dies nicht zu, da es nichts mit dem Prozess gegen den Angeklagten Alex Wiens zu tun habe. Marwa El-Shabini steht wieder auf, um zu gehen. Die Tür des Sitzungssaals befindet sich direkt hinter der Anklagebank. In den wenigen Sekunden, ehe die Familie die Tür des Sitzungssaals erreicht, zieht Alex Wiens unbemerkt ein mehr als 30 cm langes Messer aus seinem Rucksack. Er springt auf und sticht die Klinge in den Brustkorb der jungen Mutter. Geistesgegenwärtig geht Elvi Ockers dazwischen. Dabei wird er im Hals verletzt. Es wird laut. Plötzlich steht der Richter vor dem Angeklagten. Erst da sieht er das Messer. Er stürzt zurück zum Richtertisch und drückt den Notrufknopf. Jetzt sind die Wachtmeister alarmiert. Alex Wiens lässt sich davon nicht beeindrucken. Immer wieder sticht er mit seinem japanischen Kampfmesser gezielt auf Marwa El-Shabini ein. Der vom Gericht bestellte Pflichtverteidiger wirft mit Stühlen und seiner Tasche nach dem Mandanten. Ihm und Elvi Ockers gelingt es, den kleinen quadratischen Zeugentisch zwischen den Messerstecher Alex Wiens und Marwa El-Shabini bis an die Wand zu schieben. Trotzdem sticht Alex Wiens über den Tisch hinweg auf die am Boden liegende Marwa El-Shabini ein. Der blanke Hass entlädt sich in diesen Sekunden. Unter der sterbenden Marwa El-Shabini liegt ihr Sohn Mustafa. Irgendwie bekommt der stark blutende Elvi Ockers den Mann zu fassen und will ihm das Messer aus der Hand reißen. Beide knien am Boden und ringen um die Waffe. In dem Moment stürmen mehrere Beamte herein. Einer von ihnen hat eine Pistole. Er ruft etwas wie »Messer weg« und schießt anschließend dem Mann, der das Messer am Griff hält, ins Bein. Es ist Elvi Ockers. Getroffen sinkt er zu Boden und bleibt regungslos liegen.
Insgesamt dauerte der Blutrausch des Mörders ganze 2,5 Minuten. Alex Wiens stach mehr als 30 Mal auf Marwa El-Shabini und ihren Mann Elvi Ockers ein. Für die schwangere 31-Jährige kam jede Hilfe zu spät. Insgesamt wurden 18 Stichverletzungen bei Marwa El-Shabini festgestellt. Bereits der erste Stich war tödlich. Selbst wenn im Nebenzimmer ein komplett ausgestatteter OP-Saal gewesen wäre, hätte man ihr Leben nicht mehr retten können, sagte die Gerichtsmedizinerin. Elvi Ockers, Marwa El-Shabinis Mann, wird schwer verletzt in die Uniklinik gebracht, in ein künstliches Koma versetzt und mehrfach operiert. Er überlebte die Messerattacke und den tragischen Schuss. Offen bleibt, wurde Elvi Ockers angeschossen, weil er das Messer in der Hand hatte oder weil rassistische Stereotype das Handeln des Polizisten beeinflusst haben. Alex Wiens wurde wegen Mordes und wegen versuchten Mordes am Ehemann von Marwa El-Shabini zu lebenslänglicher Haft verurteilt. Die Tat wurde als rassistisches Verbrechen anerkannt.
Die öffentlichen Reaktionen in Dresden nach Marwa El-Shabinis Mord waren verhalten. Erst nach einem medialen Aufschrei in der arabischen Welt wurde auch in Deutschland die politische Dimension des Verbrechens erkannt. Deutsche Medien behandelten den Mord etwa eine Woche später noch einmal ausführlicher. Ursache dafür war auch der politische Druck aus Ägypten, der Heimat des Opfers. 2 Wochen nach der Tat organisierten Migrantinnen und Opferberatung eine Trauerveranstaltung vor dem Dresdner Rathaus. Unter den 1500 Trauernden waren Vorsitzende der Zentralräte der Muslime und der Juden, der ägyptische Botschafter in Deutschland und Vertreterinnen aus der Landes- und Bundespolitik. Oberbürgermeisterin Helma Orosch blieb der Trauerfeier fern, weil sie ihren Urlaub nicht unterbrechen wollte. Ministerpräsident Stanislaw Tillich war ebenfalls nicht anwesend. Der damalige Vorsitzende des Ausländerrates Dresden resümiert, dass die Stadt Dresden fast alles falsch gemacht hat, was man falsch machen kann. Die politisch Verantwortlichen in Dresden versprachen zahlreiche Maßnahmen zur besseren Unterstützung von Migrantinnen, zum Beispiel Gespräche mit der muslimischen Gemeinde. Diese kamen nie zustande. Erst im Mai 2010 besuchte die Oberbürgermeisterin das erste Mal den im Juli 2009 gegründeten Frauentreff. Die Stadt förderte den Frauentreff anschließend, allerdings nur 4 Monate lang.
Die RAA Sachsen sagt in der Gedenkrede am 1. Juli 2010, die Debatten um den rassistischen Mord und seine gesellschaftliche Relevanz sind verebbt. Wirkliche, spürbare Veränderungen in der Stadt Dresden suche ich vergeblich, abgesehen von den Einlasskontrollen im Landgericht. Eine kritische Reflexion über Alltagsrassismus und Ausgrenzung hat kaum stattgefunden. Die behauptete Weltoffenheit Dresdens ist bis heute eine Verzerrung der Realität. Vielmehr sind nach wie vor rassistische Angriffe, der Ausschluss von Migrantinnen aus demokratischen politischen Prozessen und rassistische Einstellungen in großen Teilen der Bevölkerung Normalität.
Das Land Sachsen hat 2012 das Marwa El-Shabini-Stipendium ins Leben gerufen. Außerdem wurde eine Gedenktafel am Landgericht Dresden installiert. An jedem 1. Juli findet hier eine offizielle Gedenkveranstaltung statt.
Das Offizielle ist immer Blumen niederlegen an die Tafel. Da hängt jetzt eine Marwa El-Shabini-Tafel. Das ist einfach immer mit Politikern, mit Abgeordneten und Ausländerbeauftragten.
Die zivilgesellschaftliche Gedenkveranstaltung wird jedes Jahr vom Ausländerrat Dresden initiiert. Engagierte Vereine um den Ausländerrat Dresden e.V. und die Opferberatungsstelle der RAA sind die aktiven zivilgesellschaftlichen Akteurinnen. Sie ermöglichten der völlig verunsicherten muslimischen Gemeinde in Dresden einen Rahmen zum Gedenken und Trauern. Und sie thematisierten Marwa El-Shabinis Mord öffentlich.
Am 1. Juli 2010 wurden an verschiedenen öffentlichen Orten in Dresden massive, grobe Skulpturen in den Boden gerammt. Das Projekt 18 Stiche, ein Kunstprojekt von Bürger Courage. Als unmittelbare Reaktion auf den Mord wurde der Frauentreff für muslimische Frauen durch den Ausländerrat Dresden ins Leben gerufen. Hier fanden die teilweise stark verängstigten Frauen einen geschützten Raum zum Austausch.
Johannstädter Kulturtreff ist ein soziokulturelles Zentrum hier in Johannstadt Nord. Das Zentrum gibt es schon seit über 20 Jahren. Und damals, wo ich angefangen habe zu arbeiten beim Ausländerrat und wo der Mord an Marwa, der rassistische Mord an Marwa stattgefunden hat, haben wir nach Begegnungsräumlichkeiten gesucht hier in dem Stadtteil, weil wir viel mit Familien gearbeitet haben und auch in dem Moment Familien kennengelernt haben, beziehungsweise die waren schon bei uns in der Beratung, die Frau El-Shabini persönlich kannten. Und die auch sehr verunsichert waren. Wir haben aufsuchend gearbeitet, das heißt, wir haben die Familien zu Hause besucht. Und die Frauen waren sehr traumatisiert, waren verzweifelt, haben viel geweint, haben sich auch nicht zugetraut, rauszugehen nach dem Mord. Viele kannten die Marwa El-Shabini durch den Kindergarten. Das Kind war hier in Tabaluga um die Ecke auf der Hofgartenstraße. Viele waren einfach Nachbarn oder haben die Frau einfach auf der Straße getroffen oder auf dem Spielplatz, wo auch die Auseinandersetzung immer wieder stattfand mit dem Täter. Und viele haben gesagt, ja, wir müssen irgendwie darüber reden. Und da haben wir lange überlegt, also wie machen wir das? Auch als Ausländerrat müssen wir auch auf die Situation im Stadtteil reagieren. Und haben dann hier nachgefragt, ob es möglich ist, die Räume anzumieten. Und haben dann uns auch Ende August, Mitte, Ende August 2009 auch zum ersten Mal getroffen. Wir waren ausschließlich also muslimische Frauen, meine deutsche Kollegin damals, Dorothee Hinze, und die Frau Nam Mahmoud, die jetzt Vorstandsvorsitzende von unserem Verein ist, die auch als Sprach- und Kulturmittlerin auch mitgewirkt hat und immer noch mitwirkt in unserem Frauentreff. Und haben auch erstmal ganz viel über die Tat, über das, was geschah, gesprochen. Ja, weil die rassistischen Erfahrungen, die Frauen gemacht haben, waren auch überwiegend hier in dem Stadtteil. der eine Mann sagte zu einer Frau, du musst dein Kopftuch ablegen, sonst passiert dir das Gleiche wie der Marwa. Alltagsrassismus ist in Dresden immer noch an der Tagesordnung, leider. Solche Tage dürfen nicht in Vergessenheit geraten, nie. Und besonders tragisch finde ich natürlich auch, dass es eine Frau war, die auch schwanger war. Und dass ihre Familie, ihr Kind und ihr Mann das ansehen mussten, wie die Frau, also wie die Ehefrau und Mutter stirbt. Deswegen laden wir auch immer Frauen ein, zu der Gedenkfeier zu kommen. Und es kommen nicht so viele, weil der Schmerz noch so da ist.
Nurul Fatima Hasbulla ist die Stipendiatin des Marwa El-Scherbini-Stipendiums. Sie ist in der Gestaltung des Gedenkens 2017 aktiv beteiligt. Nurul Fatima Hasbulla findet,
dass Marwa El-Scherbini eine mutige Frau ist, die Mut hat, um ihre Rechte zu verteidigen. Und ich möchte, wenn ich die Möglichkeit habe, ich möchte diese Botschaft weiter zu sagen. Und dann, das ist dann auch wichtig, dass wir auch Menschen als Menschen sehen und Menschen als Menschen behandeln. Auch dann bedeutet das auch, dass wir miteinander respektieren und dann, dass wir so in einer bunten Gesellschaft zusammenleben können. Und dann glaube ich auch, dass wenn wir etwas verändern möchten, es geht nicht allein, es geht nur zusammen.
Doch sind Veränderungen überhaupt gewollt? Soll der Mord an Marwa El-Scherbini im Dresdner Stadtbild sichtbar bleiben? Ein Blick zurück zur Einrichtung des Marwa El-Scherbini-Stipendiums zeigt, dass das Stipendium eine angenehme Alternative der Stadt zu den Forderungen der Aktivistinnen darstellt.
Also das ist ja ins Leben gerufen oder wurde anstelle der Benennung einer Straßenbenennung nach Marwa El-Scherbini ins Leben gerufen. Es ging durch den Stadtrat, dass seitlich dieses Stück Straße, was keinen Namen hatte bisher, sollte nach Marwa El-Scherbini benannt werden. So, das war unser Anliegen vom Vorbereitungskreis und es wurde auch in den Stadtrat von der Opposition irgendwie auch eingebracht. Und das hat keine Mehrheit gefunden. Die Straße ist benannt jetzt, glaube ich, nach dem Architekten, der das Amtsgerichtsgebäude geplant hat und entworfen hat. So mag ja vielleicht auch seine Berechtigung haben. Aber ich denke, es war nicht gewollt, dass auf jedem Brief, der vom Amtsgericht fortgeht, in jede Ladung und so weiter, dass da überall der Name Marwa El-Scherbini draufsteht. Das hätte es ja dann bedeutet, wenn das Stück Straße so genannt worden wäre.
Sagt Marianne Thum von der Opferberatung der RAA Sachsen e.V. Am 1. Juli 2009 wurde Marwa El-Scherbini im Saal 10 des Dresdner Landgerichts aus rassistischem Hass ermordet. Dieser Mord ist einer von vielen rassistischen Morden in Deutschland. Marwa El-Scherbini ist eine Frau, die mit ihrem Mut vielen Menschen Kraft gegeben hat. Sie hat sich rassistischen Beleidigungen entgegengesetzt und somit Rassismus benannt und öffentlich gemacht.
Keine rassistische Tat darf vergessen bleiben. Keine. Solche Tage dürfen nicht in Vergessenheit geraten. Nie. Das war so eine starke Frau, die Marwa.
Der Ausländerrat Dresden e.V. und der Vorbereitungskreis des Gedenkens laden am Samstag, den 1. Juli 2017, zum Gedenken an den tödlichen Angriff auf Marwa El-Scherbini ein. Um 14 Uhr ist die stille Blumenniederlegung vor dem Dresdner Landgericht, Lothringer Straße 1. Im Anschluss findet um 14.30 Uhr eine Kurzfilmvorstellung und Diskussion über das schwache Geschlecht, Vorurteile über Frauen weltweit, im benachbarten internationalen KW Halva im Johannstädter Kulturtreff Elisenstraße 35 statt.
Das war Sie war eine starke Frau, die Marwa. Ein Feature zum Gedenken an Marwa El-Scherbini von Lisa Gulich, Janine Krenz und Theo Treise. Mit Interviews mit Nurul Fatima Hasbulla, der derzeitigen Stipendiatin des Marwa El-Scherbini-Stipendiums, der Inhaberin der Apotheke am Sachsenbad Margarete Schaaf und mit Olga Sperling vom Frauentreff des Ausländerrats Dresden e.V. 2017. Und einem Interview von Antje Meixner mit Marianne Thum von der Opferberatung der RAA Sachsen e.V. 2014. Unter Verwendung von Textpassagen von Alexander Schneider, Sebastian Vogel und der Opferberatung der RAA Sachsen aus dem Sammelband Tödliche Realitäten, der rassistische Mord an Marwa El-Scherbini, herausgegeben von der RAA Sachsen, Hoyerswerda, 2011. Es sprachen Lisa Gulich und Janine Krenz, Erzählerin, Theo Treise, Zitate aus Tödliche Realitäten. Das Feature entstand im Rahmen des Seminars Urbane Studien, antirassistische Methoden in der Bildungsarbeit unter der Leitung von Katrin Krahl in Zusammenarbeit mit Antje Meixner und der Gruppe Dresden Postkolonial. Wir danken Antje Meixner für ihre Unterstützung.